Die größte Herausforderung ist tatsächlich, die Menschen auch darauf einzustellen, dass Veränderung normal ist. Einfach mal machen und ausprobieren ist jetzt, glaube ich, nicht unsere DNA, die wir vielfach haben. Und da allein sowas rauszunehmen und zu unterstützen durch AI-Lösungen ist halt brutal effizient. Die Geschwindigkeit und das ist die Dynamik, das ist ja, das wird unfassbar hoch. Also ich glaube, das ist ja auch das, was uns als Land dann manchmal fehlt. Mehr Optimismus und zu gucken, wie kommen wir auch, wie packen wir an, wie krempeln wir die Ärmel ehrlich hoch. Und wie gucken wir dann aber trotzdem mit einem positiven Bild nach vorne und sagen, wir können das schaffen und wir machen aber halt auch.
Das ist der Industrieimpulse-Podcast von Indomera mit Wachstumsthemen rund um die Industrie.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Industrieimpulse-Podcasts. Heute mit einem sehr spannenden Gast, Geschäftsführer Lars Bullmann von der Firma Hettich aus Kirchlengern. Und heute haben wir spannende Themen mitgebracht. Es geht unter anderem Transformation, wie nimmt sich vielleicht auch gewisse Use Cases in der Produktion oder in meinem Unternehmen im Bereich des AI, Artificial Intelligence, aber auch, wie gehe ich mit dieser ganzen Transformation der Führung um, Kommunikation und vor allen Dingen auch ein wichtiges Thema, wie bekomme ich überhaupt erstmal junge Auszubildende, weil Hettich bildet ja jedes Jahr über 180 Azubis aus und das sehr erfolgreich. Von daher haben wir da jetzt ganz konkrete Tipps und Geheimnisse, die der Lars heute mit uns teilt. Von daher hört auf jeden Fall bis zum Ende, da wird Lars dann nochmal ein paar persönliche Dinge erteilen, die nochmal sehr, sehr spannend und interessant sind. Von daher gerne dranbleiben. Und da starten wir auch gerne mal einfach direkt rein. Lars, sehr, sehr spannende Entwicklung. Du bist ja auch sehr, sehr früh und jung dann Geschäftsführer geworden. Ja, nicht nur von einem Unternehmen, sondern von zwei Unternehmen bei Hettich. Und da vielleicht einfach mal gefragt, wie ist dazu gekommen und wie hast du das auch so in so jungen Jahren direkt geschafft?
Ja, wie ist dazu gekommen? Tatsächlich ein Stück weit gar nicht mal so völlig geplant unter Zielsetzung, sondern tatsächlich auch im Weg und ehrlicherweise dann auch relativ mutig gesagt, ich probiere das und ich mache das, weil bin über dem HR-Bereich groß geworden und da gestartet bei Hettich, nachdem ich dorthin gewechselt bin und hatte dann die Gelegenheit, im HR-Bereich zu verantworten, in 2018 die Verantwortung zu übernehmen. Da war erstmal schon auch dann durch ein Bewerbungsverfahren aktiv oder auch angesprochen im Dialog gewesen und dann da in die Rolle gekommen. Und das war für mich eigentlich so ein Bild, wo ich gehört habe, oh, das ist auch da noch jung gewesen, wie du sagst, ja, ein cooler Job. Völlige Gestaltungsfreiheit von ja keinem Mitarbeiter auf direkt um die 50 in dem Team. Das war erstmal schon ein großer Sprung. Und dann habe ich eigentlich gedacht, ja, das ist echt erstmal, das machst du jetzt erstmal viele Jahre genau so, weil das ist halt eine riesen Herausforderung und viel Entwicklungsfeld drin. Und hat sich dann doch schneller ergeben, dass noch mehr Verantwortung dazu kam, weil dann nach knapp anderthalb Jahren gab es die Situation in der neuen Rolle dann im HR, dass dann eine Geschäftsführungsvakanz dann frei geworden ist, weil es einen Wechsel im Management gab, bis in Andreas Hettich in den Beirat, dann aus der Geschäftsführung Holding, dann aus dem Dienstleistungsgesellschaft dort rausgetreten ist für mehr Fokus in der Holding. Ja, und dann gab es auch Dialoge, wo noch gesagt, Mensch, Lars, kannst du mal überlegen, ob du das nicht vorstellen kannst, das zu machen? Und dann eigentlich gedacht, ja, eigentlich null mein Plan gewesen, da jetzt darüber nachzudenken. Bin dann aber in Dialog beim Pizzaessen zusammen mit einem guten Kollegen, den ich aus dem Trainingsprogramm gut kannte, der Geschäftsführer in Tschechien war zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir dann auf den Abend mal gesagt, ja, pass auf, komm, wir machen das. Wir machen das ein Stück weit anders. Wir bringen uns jetzt mal eine Bewerbung ein mit zwei Personen. Wir sagen eigentlich, wegen wir als Ressource ein FTE, aber nur rein, ein Kopf. Weil wir sagen, wir behalten schon unsere Rollen, die wir bisher haben. Der André als Geschäftsführer in der tschechischen Einheit und meiner Wenigkeit dann an dem HR, wo ich gesagt habe, pass auf, auch da organisieren wir uns so, dass ich jetzt nicht eins zu eins meine Rolle und Funktion nachbesetze, sondern wir wollen da auch schon dann verstärkt auf Eigenverantwortung setzen, unsere Mannschaften, die wir da schon hatten, noch mehr stärken, noch mehr involvieren. Und so sind wir dann in ein Bewerbungsverfahren gegangen intern, was dann auch am Ende so gestaltet war, dass man sich vor den neuen Mitarbeitern präsentieren müsste, vor dieser Dienstleistungsgesellschaft, für die ich heute noch verantwortlich bin. Dann haben wir uns als Team und ein anderes Team hat sich auch noch beworben. Tatsächlich dann als letzter Bewerbungsschritt vor, ja, weiß ich nicht, wie wir da waren. In Summe haben wir so knapp 250 Kolleginnen und Kollegen, die in der Gesellschaft sind. Und da war auch ein Großteil dann da und dann hat man sich persönlich vorgestellt und seine Ideen, seine Ansätze, sein Verständnis von Führung. Und das war dann tatsächlich der Weg von, wie komme ich da hin und wie ist es dazu gekommen und wie habe ich es dann einfach auch gemacht. Und irgendwie war es dann am Ende auch eine Bauchentscheidung zu sagen, komm auf, ich versuche das einfach mal. Und zu zweit in diesem neuen Konstrukt war dann auch noch mehr spannend, wo auch gesagt hat, das war dann auch schon kurz vor Corona. Und wir haben dann gesagt, der André bleibt in Tschechien, wir machen dann auch viel virtuell. War da noch gar nicht so normal, wie es heute halt ist. Und das war ganz spannend und da habe ich mich drauf eingelassen, muss man sagen. Und war am Ende die richtige Entscheidung.
Ja, sehr cool. Vor allen Dingen, man hört es ja auch selten, dass man dann so, ich sag mal, sich zu zweit auf eine Position irgendwie bewirbt.
Ja.
Auf jeden Fall sehr spannende Idee. Und dass es dann am Ende geklappt hat, ja auch auf jeden Fall schon mal irgendwie sehr, sehr cool, ne?
Ja.
Ja. Hat das, das Konzept, würde mich mal interessieren, was ihr da vorgestellt habt, hat das auch damit zu tun, du hattest ja bei LinkedIn auch, glaube ich, drinstehen, irgendwie Mindset, oder das, sozusagen Mindset der Führung ja auch ändern. Hat das damit auch zu tun, dass du sowas in die Richtung auch gepitcht hast oder was steckt dahinter?
Ja, war so gesamt die Idee. Es geht halt als Dienstleistungsgesellschaft, auch zwei große Standorte haben wir, in Deutschland und Indien. Und wir bieten halt Services, kaufmännische, technische Service an, sehr breit. Und da ging es auf der einen Seite schon darum zu sagen, pass auf, wie sehen wir da die Welt, wie sich auch das Thema strategisch entwickeln kann, wie sich auch Zusammenarbeit internationalen Kontext noch weiterentwickeln kann. Aber auch dann, was ist auch wichtig im Führungsverständnis und wie wollen wir Kultur weiterentwickeln? Also eigentlich auch schon kulturprägend war dann dieser Bewerbungsprozess auch schon und Sachen, wie involvieren wir die Menschen, die direkt Betroffenen, weil am Ende dieses Rollenprofil des Geschäftsführers wurde damals sogar auch entwickelt von Mitarbeitern dieser Gesellschaft, die dann für sich auch vorher schon mal definiert haben, na, wenn wir jetzt, das wird ein Change geben, eine Veränderung geben, was würden wir uns denn wünschen? Was braucht denn so eine neue Rolle und wen wünschen wir uns auch so als Persönlichkeit und von Führungsverständnis? Und dann waren das genau auch Elemente tatsächlich, die wir auch mit reingepackt haben und auch dargestellt haben, also wie wollen wir auch Vertrauen, vertrauensvolle Kultur entwickeln, Offenheit, Transparenz, Stärkenorientierung, was ist da so unsere Vision und Philosophie und was wünschen wir uns dann auch in Interaktion ja, mit unseren Kollegen dieser Gesellschaft. Und so haben wir ein Gesamtkonzept eigentlich vorgestellt und damit auch, glaube ich, auch uns als Persönlichkeit einfach dann vorgestellt. Wofür stehen wir? Wofür wollen wir einstehen? Und was ist uns dabei wichtig? Und mit diesem Gesamtkonzept, ja, wurde am Ende gesagt, pass auf, die zwei können wir uns vorstellen, die sollen da reinsteppen. Ja, und so sind wir dann im Januar 2020 dann reingestartet.
Was würdest du sagen, was waren so konkrete Punkte davon, wo ihr gesagt habt, okay, das wären jetzt genau die Punkte, die wir bei der Führung irgendwie anders machen wollen? Weil ich hatte zum Beispiel auch gelesen, ne, dieses System Many-to-Many oder Spende dein Talent, was ich sehr, sehr spannend fand. Gleichzeitig hat man jetzt ja auch gelesen, dass ja, ich glaube, 90% der Belegschaft auch gesagt hat, hey, wir verzichten gerade sozusagen auf Gehalt für das nächste Jahr oder so. Und das ist ja auch irgendwie sehr, sehr stark. Und das allein ja hinzubekommen, die Belegschaft so mitzunehmen, weil ich könnte mir schon vorstellen, wenn man das in einem anderen Unternehmen macht, dass die anderen sagen, ja, nee, Leute, ich will mein Gehalt haben. Wie habt ihr vielleicht sowas auch kommuniziert oder wie geht ihr da dieses Thema der Führung an?
Ich finde, mehrere Elemente sind wichtig und in Zeiten wie diesen, wo es schon durchaus ja durch turbulente Zeiten gerade gehen und auch bei uns durch verschiedene Phasen von hohem Wachstum bis hin zu Rückgängen und das zu managen, die Menschen da mitzunehmen. Und eins der wichtigsten Elemente ist dann tatsächlich auch als Management, finde ich, Transparenz der Kommunikation und auch ehrliche, frühzeitige und offene Kommunikation. Also auch ehrlich zu sagen, in besseren, guten Zeiten, worum geht's, aber genauso zu sagen, pass auf, wir sind gerade in einer schwierigen, herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld. Was heißt das für Kostenersparnisse? Was heißt für persönliche Beiträge, wo wir Menschen darum gefragt haben, für ein Jahr die Tariferhöhung rauszusetzen, da mitzugehen auf dem Weg? Das sind natürlich keine tollen News, die man da verbreitet, aber wichtig ist, sehr transparenter zu sagen, wo stehen wir? Was tun wir auch? Und wenn wir euch um sowas bitten, da mitzugehen, warum ist es wichtig? Ne? Warum müssen wir jetzt gerade auch diesen Beitrag haben, um als Unternehmen die nächsten Schritte zu gehen in dieser Zeit, wie sie nun mal gerade so ist? Und das ist also Transparenz und Kommunikation und das auf verschiedenen Ebenen und dann auch durchaus breit. Ne? Also sozusagen, pass auf, ich mache das gar nicht in der Kaskade, sondern wir bieten es in offenen Gesprächsformaten an, in offenen Coffee Talks, das wir jetzt auch im Jahresanfang wieder hatten, wo man sich einfach national und international einwählen konnte und wo dann auch ja eine Beteiligung ist ja weit über 1.000 Leute, was ich wirklich so viele wie noch nie eingewählt haben. Ich glaube, in dem einen deutschen Chor waren 600, 700 Menschen so in der Richtung und wurden dann ganz ehrlich kommuniziert. Also das ist so ein Element, was ich wichtig finde, Transparenz, Kommunikation. Auf der anderen Seite dann auch einbinden, Menschen einbinden, Stärkenorientierung ist für mich so ein anderes Thema und Kulturelement, wo wir uns auch in den letzten Jahren aufgemacht haben mit verschiedenen Initiativen. Spende dein Talent war eine Initiative, wo wir gesagt haben, pass auf, wir suchen für abgegrenzte, temporäre Aufgaben, Projektthemen, jemand, der da Interesse und Talent für hat, wo wir dann einfach auch Menschen gefunden haben, sei es auch mal für Marketingaktivitäten, bis hin zu Fotos, wo es jemand aus der Produktion gemacht hat, bis es auch zu sehr businessorientierten Themen, wo wir gesagt haben, pass auf, in einer Produktgruppe haben wir viele Reklamationen, wir wissen gerade nicht, woran es liegt. Und unsere Experten in den entsprechenden Verhandlungsbereichen waren da auch gerade sich schwer mitgetan, auch wir suchen jemand, der da auch vielleicht hat Interesse an diesen Themen, eine ganz andere Perspektive reinzubringen. Also wir haben das schon sehr breit gespielt und genauso wie wir heute auch sagen, auch eine Organisation weg von klassisch Gesellschaftsbereichsblick und dann nochmal, sagen wir mal, lokaler Blick aus Deutschland, aus Land XYZ, wo auch immer sagen, wir gehen halt auch breiter in Netzwerkstrukturen. Es gibt funktionale Netzwerke, es gibt aber auch spezifische Netzwerke, die sich um Themen drehen, wie Digitalisierung, immer Live Digital, Kultur, Live Culture, und wo man dann auch sehr offen sich beteiligen kann und das über, sage ich mal, seine Kernrolle hinaus. Das ist so unsere Message, was wir auch sagen. Man hat Stellen, man hat Rollen, man hat sicherlich eine Kernstelle, für die man da ist, aber darüber hinaus wollen wir auch dann Möglichkeiten schaffen, wo man sich auch einbringen kann, wo man A, Interesse hat und B, Stärken hat und dafür auch Raum schaffen. Und das ist das, was wir jetzt auch machen, genauso wie wir Führung auch sehr breit denken. Also wir haben schon durchaus sehr unterschiedliche Führungsmodelle. Wir haben ja selbstgesteuerte Teams, so Teams haben 6, 7, 8 Leute, die im Prinzip die Führungsaufgaben aufgeteilt haben. Wir haben Co-Leadership-Teams, wo ich jetzt ja auch drin bin, das ist jetzt mein zweiter Co-Leadership-Partner, oder der erste, mit dem ich damals in die Rolle gekommen bin, der ist mittlerweile voll in Indien, verantwortet unsere Ländereinheit. Bisschen natürlich auch zu sagen, es gibt auch einzelne Führungskräfte, es gibt aber auch Netzwerk-Lead-Teams, wo 3, 4 Menschen aus verschiedenen Bereichen ein großes Netzwerk mit 100, 150 Leuten oder mehr führen, also auch da sehr breit und auch im Dialog dann eigentlich entstanden, wo man auch schon sagt, was braucht es denn da eigentlich? Was ist die Führungsaufgabe? Was braucht dieses Team? Was brauchen die Menschen? Und wen haben wir dann da auch eigentlich? Ne? Und dann ist für uns jetzt sagen, man gibt es da auch aus meiner Perspektive nie das eine Modell, sondern man muss einfach da offen sein, was braucht gerade das Team gerade jetzt. Und man muss auch mal Dinge ausprobieren. Also auch das haben wir ausprobiert, wo man sagt, dann selbstorganisierte Teams, sich selbst zu führen und zu steuern. Heißt aber natürlich auch, es sind Führungsaufgaben da. Man muss sich schon sehr reflektiert damit auseinandersetzen, wer macht das dann.
Ja, funktioniert das gut so bisher? Also, dass sie sich selber auch führen können, weil das ja oft, man steht sich ja meistens selber dann eher im Weg.
Ja, und es teils, teils, und man muss sagen, und da muss auch die Offenheit haben, da haben wir auch Einzelteams dann in gewissen Zeit X dann auch gesagt haben, okay, es funktioniert nicht, es passt nicht, wir wollen uns doch wieder umstrukturieren. Und ich glaube, diese Offenheit und Ehrlichkeit braucht es dann halt auch in einem Selbstreflexionsprozess. Also wir haben Teams, da funktioniert das seit Jahren und die sind weiterhin so organisiert. Wir haben auch Teams, da hat sich einfach verändert. Also auch wieder in dem Sinne zurückgedreht, wenn man so will. Die eine Führungskraft hatten oder zwei, da gesagt haben, wir machen das jetzt eigenständig selbst und jetzt aber am Ende auch wieder gesagt haben, pass auf, irgendwie braucht es da doch jemanden oder ein Team, was wirklich ganz explizit diese Aufgabe übernimmt, nämlich Führungsaufgabe.
Finde ich auch extrem spannend, auch gerade mal zu sagen, so, hey, ne, keine Ahnung, Produktionsmitarbeiter, der mag irgendwie Fotografie, macht dann am Ende irgendwie die Bilder oder so, ne, ist irgendwie total interessant, weil, ich finde, Deutschland ist manchmal noch so ein bisschen narrow-minded, was das angeht. Also, wenn man in andere Länder guckt, also ich kenne es aus Spanien, weil meine Partnerin aus Spanien kommt, so, da kannst du halt theoretisch alles arbeiten, du musst halt irgendwie Bock haben, so nach dem Motto. Ne? Also Deutschland ist ja sehr, ja, hast du die Ausbildung, hast du Studium dazu, dann kannst du genau das machen. Aber wenn es dann mal so ein bisschen weiter links ist, ja, dann brauchst du aber eigentlich ja die Ausbildung. Prinzipiell ist das Ausbildungssystem ja sehr, sehr gut, aber ich finde diese Idee dahinter, einfach mal zu sagen, hey, du arbeitest vielleicht in der Produktion, aber du kannst auch dem Marketing dabei helfen, ist ja total cool, weil dadurch binde ich ja die Mitarbeiter auf der einen Seite natürlich auch nochmal extrem, weil der denkt sich auch, ja cool, ich kann jetzt hier dem Marketing irgendwie helfen. Fürs Marketing ist auch ein Win-Win und ich muss theoretisch noch nicht mal irgendwie einen externen Dienstleister vielleicht beauftragen. Und so hat man irgendwie Win-Win-Win für alle. Ne? Das ist halt irgendwie schon eine coole Geschichte, wo viele Unternehmen, glaube ich, ja, sich eine Scheibe von abschneiden können, weil es halt wirklich sonst immer in diesem, ich sag mal, klassischen Abteilungsdenken sehr starr. Es gibt den einen Leiter und dann hast du die Position, die Position, die Position, aber nicht so dieses Selbstführende allein. Ja.
Und dafür braucht man Flexibilität, weil auch, wie du schon gesagt hast, manche Elemente sind ja einfach auch veraltet. Also wenn man nicht an so ein Thema Vergütungssysteme denke und bisschen Bewertungslogiken, sind auch an der IG Metall, da gibt es eine Ära-Logik, das ist gut, das gibt einen Rahmen, und wenn du da raufschaust, das ist halt hart bepunktet. Nach hast du eine Ausbildung, hast du die Berufserfahrung. Wenn du die nicht hast, kommst du nicht in eine neue Rolle. Obwohl die Menschen eigentlich schon viel höherwertige Tätigkeiten zum Zweifel machen, die man höher bewerten müsste, weil sie das Gleiche tun mit Berufserfahrung, wo die klassische Ausbildung der Meister nicht da ist. Und da muss man auch schon sagen, okay, das ist gut, dass wir einen Rahmen haben, aber wie mutig sind wir auch flexibel, gewisse Dinge dann einfach auch anders zu beurteilen, um sowas möglich zu machen. Weil also ansonsten stehen dir Systeme aus einer alten Welt und Systeme von vor 30, 40 Jahren entgegen, dass man so arbeiten kann. Und die Haltwertzeit von Ausbildung und all das, was man getan hat, ja, wird immer kürzer und nach vorne heraus, glaube ich, auch immer noch kürzer werden. Und da muss man sich echt adaptieren und da muss man auch Dinge anders machen. Und da sind wir, glaube ich, auch in Summe manchmal noch viel zu starr.
Ja, krass. Ich sag mal, guck mal, ihr habt jetzt 8.000 Leute weltweit oder so, irgendwie 3.900, knapp 4.000 irgendwie in Deutschland. Klar, es ist natürlich auch eine gewisse Größe. Ich habe jetzt nicht 30 Mitarbeiter, wo ich dann mal schnell sagen kann, komm, wir machen jetzt mal so nach dem Motto, da gehört dann einiges zu, ne? Strukturen und Prozesse müssen ja auch dann irgendwie geschaffen werden, dass es dann am Ende ruhig oder rund läuft, ne? Das ist so, ja, sehr spannend. Was würdest du denn gerade sagen, ist so die größte, ja, Herausforderungen im gesamten Transformationsprozess, sei es jetzt in Richtung Führung oder generell Mitarbeiter, weil wir haben ja irgendwie sehr bewegende Zeiten, ne? Jetzt nach Corona geht es der Möbelbranche nicht mehr so gut. Wir haben irgendwie Kriege, Zölle in die USA, es ja, kommt ja gerade sehr viel zusammen.
Ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich, die Menschen auch darauf einzustellen, dass Veränderung normal ist. Und das ist, glaube ich, sehr wesentlich. Und das ist natürlich eine Typusfrage. Und ich glaube, der Großteil, wenn man prozentual das messen würde, ist eher auf der anderen Seite Kontinuität, Sicherheit. Und da erlebt man zum Teil, dass auch Menschen schwenken. Wir haben auch durchaus Eigenkündigungen, die eine oder andere, wo man sagt, da gehen die Menschen in den öffentlichen Sektor, was man vorher nicht gedacht hätte, werden aber auch das reflektiert. Das sind natürlich dann Elemente, die gerade da geboten werden können. Und ich glaube, so im Industrieumfeld, da schaue ich woanders, da ist es halt nicht mehr gegeben und du musst dich anpassen. Ne? Weil jedes, was wir so in der Tageszeitung lesen, was gerade, du hast das Beispiel genannt, was gerade außen passiert, erlebst du halt auch als internationales Unternehmen sofort und direkt. Und diese Veränderungsgeschwindigkeit zu sagen, auf der einen Seite das, was im Unternehmenskontext passiert, hat immer eine direkte Auswirkung. Bei uns waren es dann Schwünge über Krisenwachstum, dann wirklich geschrumpft nach Corona, dann immer noch schwierige Marktlage, da ging es halt in der direkten Betroffenheit dann von Mehrarbeit, ne? Kannst du Samstag, kannst du Sonntag arbeiten, hin zu Kurzarbeit, dann wieder zurück, dann bist du wieder einige Wochen draußen, dann muss man hier mit anpacken und da sich verändern und dann sind wir noch nicht mal bei den Themen, jetzt auch gewissen Themen, was heißt das Richtung, ja, Automatisierung, Robotics oder auch AI, KI, ne, was auch natürlich nochmal den Arbeitsjob an sich komplett verändern wird und das auch in einer Geschwindigkeit, was wir erleben, jetzt ja schon im privaten Kontext und jeder damit konfrontiert wird. Und da die Menschen mitzunehmen und darauf einzustellen, dass ja wir als Unternehmen was tun, aber natürlich hat auch jeder Mensch einen hohen Eigenanteil daran, sich da fit zu machen. Und das ist schon durchaus, man spricht ja immer nur von seiner Berufslaufbahn, vielleicht war es früher genauso. Man weiß es nicht mehr, aber ich würde sagen, das ist halt schon eine Dynamik, die besonders ist und eine Geschwindigkeit, die besonders ist, weil auch das Thema Planbarkeit, wie lange kannst du wirklich verlässlich planen, nach vorne oder halt auch nicht. Und das finde ich schon eine große Challenge, da die Menschen zu motivieren. Auch bei all den Negativ-News, die man so im Außen kriegt, auch da mal den Positivblick, den Optimismus. Also ich glaube, das ist ja auch das, was uns als Land dann manchmal fehlt. Mehr Optimismus und zu gucken, wie kommen wir auch, wie packen wir an, wie krempeln wir die Ärmel ehrlich hoch und wie gucken wir dann aber trotzdem mit einem positiven Bild nach vorne und sagen, wir können das schaffen und wir machen aber halt auch, dieses ins Machen kommen. Das ist halt sicherlich auch ein großes Thema. Ne? Also glaube ich für uns, also vergleicht auch international, einfach mal machen und ausprobieren ist jetzt, glaube ich, nicht unsere DNA, die wir vielfach haben. Das ist natürlich immer individuell.
A30 in Berlin, Stuttgart. Ja.
Und das braucht es halt jetzt auch mal in Zeiten wie diesen. Was ausprobieren, sagen, wenn es nicht funktioniert, dann machen wir es halt nicht. Und solche Beispiele, selbst bei so einem Thema Führungsmodell, kannst du auf jedes Thema legen. Ja, dann machen wir, wenn wir jetzt überzeugt sind, dann probieren wir das in dem Konstrukt. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist das irgendwie kein Scheitern, dann ist das okay. Dann adaptieren wir uns und überlegen wir gemeinsam, wie wir uns anders machen sollte, weil die Zeit jetzt vielleicht anders ist, weil sie jetzt anders passt oder wir auch Erkenntnisse erlangt haben. Und ich glaube, das da flexibel zu agieren, das ist super wichtig.
Wie macht ihr das denn jetzt so, weil das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor gerade, weil ihr nicht nur 30 Mitarbeiter habt, sondern echt sehr, sehr viele. Wie holt ihr da die Mitarbeitenden wirklich richtig ab und wie haltet ihr sie vor allen Dingen auch motiviert? Weil ich kenne es selber, also gerade auch, wenn man oft bei Kunden ist und je nachdem, wo, ist natürlich auch immer so ein bisschen von der Firmenstimmung generell abhängig, hat man schon da nochmal wirklich viele Leute, die sich dann auch am Beschweren sind, weil die Auftragslage nicht mehr so da ist, die Jobs vielleicht unsicher sind, etc., etc.
Also klar, auch Angst da, also auch das haben wir natürlich, wo wir uns als Unternehmen jetzt auch für die Zukunft aufstellen und auch gucken. Und da gibt es auch strategische Entscheidungen, wo man sagt, haben wir auch Standortschließungen gehabt in den letzten Monaten, was natürlich dann auch erstmal keine schönen Themen sind, aber wo ich selbst in den Prozessen, wo ich nah dran war, bei zwei Schließungsthemen, wo es trotzdem darum ging, ehrlich, transparent zu kommunizieren, die Menschen und die Ängste ernst zu nehmen, ja, auch im Dialog ernst zu nehmen und dann auch trotzdem zu versuchen, einen fairen Prozess zu gestalten, in mehrerlei Richtungen, am Standort hier in Ostwestfalen, in Flotow, wo wir schon gucken und auch eine Zielsetzung ist, weil die Schließung haben wir relativ frühzeitig auch kommuniziert, auch eine kulturelle DNA. Wir haben uns bewusst dafür zu entschieden, irgendwie 2,5 Jahre vorher zu sagen, dass wir das planen, dass wir das machen wollen. Und dann jetzt auch zu gucken, wie nutzen wir die Zeit und den Weg, um den Menschen in den anderen Hettich-Unternehmen hier in der Region Möglichkeiten zu bieten. sich da zu bewerben, sich zu entwickeln, vielleicht sogar nochmal eine Ausbildung zu machen, wenn ich sie nicht hatte. Also auch da das Selbstverständnis, wie helfen wir da auf dem Weg? Oder wenn das halt weniger möglich war, um Zweihandstandort in Berlin, weil wir keinen Zweihandstandort in der Nähe haben, dann auch gesagt haben, pass auf, wir helfen wir euch drumherum, um trotzdem einen Job zu finden. Da haben wir dann Bewerbermessen organisiert, zwei Stück, wo wir Unternehmen, die in Berlin direkt unsere Nachbarn und andere eingeladen haben, an den Standort zu kommen, sich da die Mitarbeiter einen super schlanken Weg vorstellen können. Und das so auch als Selbstanspruch, würde ich sagen, selbst in schwierigen Themen, die es dann ja nun mal sind, und bei Ängsten, die nun mal da sind, trotzdem zu gucken. Also wie bleibe ich klar bei einer Entscheidung, weil ich es machen muss, ne, um mich wirtschaftlich aufzustellen. Und auf der anderen Seite, was sind trotzdem auch in diesen Prozessen und in diesen Themen mein kultureller Anspruch, wie wir miteinander umgehen wollen. Und das ist zumindest das, wo wir dann auch uns an den Maßnahmen messen, wie wollen wir das gestalten. Nichtsdestotrotz, dass man diese schwierigen Entscheidungen treffen muss und wir auch die letzten Monate getroffen haben und auch umgesetzt haben, aber trotzdem zu gucken, wie kriegen wir das hin und wo wir wissen nicht, ja, in solchen Phasen kriegst du, glaube ich, nicht die gesamte Angst aus der Organisation genommen, man kann immer nur wieder in Dialog treten, man kann die Führungskräfte dabei motivieren, auch befähigen, die Dialoge zu führen, weil ich glaube, das ist das A und O, in Zeiten wie diesen zu reden, zu sprechen, zu kommunizieren, wahrzunehmen. Aber nur so bekommt man das hin.
Habt ihr dann regelmäßig Meetings mit den Führungskräften, dass ihr denen dann sozusagen die aktuellen, ich sag mal, Stände mitgibt, Status Quo, und die geben es dann sozusagen an die einzelnen Teams?
Ja, genau. Oder wir bieten sogar offene Formate an, wo sich jeder einwählen kann.
Okay.
Um direkt aus dem Management auch Informationen zu bekommen, wo stehen wir da gerade. Oder auch sagen, also nicht alles braucht da die alte Kaskade wieder in Anführungszeichen alt, sondern auch, wie bricht man breite Formate. Wir haben halt auch eine Social-Plattform, wo wir auch transparent für alle informieren. Und alle heißt dann auch, da kann jeder rein, weil auch unsere Produktionskollegen haben wir digital befähigt über Endgeräte, das eigene oder Hättich-Geräte. Und die können jetzt auch schon seit mehreren Jahren dann tatsächlich über ins Get Connect. Und das ist wie unser interne Newspaper, wo jeder was reinposten kann. Da postet es auch nicht nur das Management, das ist offen für alle. Wenn einer einen Beitrag hat, kann es da reinschreiben. Und somit hat da auf jeden Fall jeder die Gelegenheit, auf Monatsbasis alle wichtigen Informationen aus dem Management direkt und ungefiltert zu bekommen.
Ja, sehr praktisch, weil das nehmen wir auch auf, weil man hat man so eine technische Ausstattung im Büro, sehr, sehr gut in der Produktion, die haben meistens keinen eigenen Rechner, und dann haben sie nicht den Zugang, von daher sehr, sehr smart, dass man dann wirklich alle mit abholt, weil sonst hat man immer diese Abgrenzung dann, ne? Dann holt man nicht alle richtig ab, ja. Jetzt hast du gerade eben ja auch das Thema, ich sag mal, KI angesprochen, AI. Wie geht hätte ich das Thema denn vielleicht an und was habt ihr vielleicht auch schon für Use Cases oder?
Ja, haben wir uns auch vor anderthalb Jahren dann auch intensiver, natürlich vorher kam es halt auch schon so mit ersten Testpiloten rein, wo wir dann aber auch überlegt haben, wie kriegen wir es ein Stück weit systematisiert begleitet und dann auch auf verschiedenen Ebenen, weil man ja schon auch die Anforderungen hat und die Herausforderungen zu sagen, auf der einen Seite, wie kriegen wir, was heißt das Richtung Sicherheit? Datenschutz, Informationssicherheit, was muss da der Rahmen sein, den wir auch erstmal für uns abstecken, was wollen wir nutzen, was können wir nutzen. Da gibt es sicherlich den Baustein, wie nehmen wir unsere Menschen mit? Also auch das war ein Baustein, den wir damit betrachtet haben und gesagt haben, wie befähigen wir? Wie befähigen wir erstmal zu Grundlagen? Wie befähigen wir im individuellen Fall? Und dann, wie kommen wir an Use Cases? Tatsächlich genau die Frage, die du gerade gestellt hast und wo wir dann auch über die unterschiedlichen Fachnetzwerke gegangen sind und da auch reingefragt haben, welche Use-Case-Ideen habt ihr eigentlich und reicht sie ein? Und in dem Kontext haben wir dann über 50 verschiedene Ideen einbekommen und sind dann hergegangen. Und das war dann auch über ein Team aus Prozessmanagern, HR war auch dabei und IT, die, sag ich mal so, das Kernteam waren. Und das Thema KI erstmal ein Stück weit im ersten Schritt als ein bisschen auch Pilot-Setting aufgezogen hat, wo wir gesagt haben, zu dem Zeitpunkt, ja, Ende 24, Anfang 25, war das erstmal so, wo wir dachten, da braucht es halt in diesem Moment gerade erstmal das und haben auf der Basis dann auch bewertet die Use Cases, wo sehen wir den größten Benefit, also Business Case-seitig, und sind dann in 3, 4 verschiedene Schwerpunktthemen reingegangen, Customer Service aus dem Bereich Umweltanforderungen, Zertifizierung, also ganz unterschiedliche, diverse Themen, wir haben 50 bekommen und haben dann halt geguckt, wie bewerten wir die Richtung, wie ich auch Kosten, Nutzen, Business Case. Und haben die Top-Prio-Themen dann bewertet und sind darüber dann tatsächlich in die ersten Use-Case gekommen. Und das neben dann auch nochmal übergeordneten Themen, wo wir sagen, was sind auch kommend aus unserem großen Core-System, die für uns sind halt ein Salesforce, ein M365 und ein SAP, wo wir da auch noch natürlich mit so einem Thema Copilot als ein Beispiel, am Anfang auch noch erstmal Start Copilot und ChatGPT, um auch mal beides auch mit Pilot-Usern, jetzt nicht flächendeckend in die Gesamtorganisation ausgerollt, sondern tatsächlich auch erstmal gefragt, wer möchte es mal intensiver, tiefer nutzen, welche Use Cases möchtet ihr damit abbilden, also auch da bewusst mal gefragt, wer es haben will, nicht nur ich heb die Hand, sondern auch, was willst du denn damit tun, ja, und wo versuchst du den Benefit daraus zu kriegen. Und wo wir jetzt auch gesagt haben, pass auf, jetzt gehen wir halt auch dann auf Daten des Core-System Fokus Copilot. Aber wir haben halt noch ganz viele jetzt auch im Zollbereich als spezifische AI-Tools, ne? Wo wir sagen, das dockt sich jetzt nicht an den Themen, aber genauso gucken wir natürlich schon sehr fokussiert, wo wir auch sagen, Systemlandschaft, auch da, wo es möglich ist, Lean halten. So sagen, was bieten auch unsere Salesforce und MDroid 65 an Möglichkeiten, die wir ja schon haben. Sodass wir jetzt erstmal diesen Pilot genutzt haben, um zu sensibilisieren, um Dynamik in das Thema zu kriegen, um die Netzwerke auch zu motivieren. Ne? Guckt euch Möglichkeiten an, die daraus entstehen. Und jetzt ein Stück weit, soll ich nur sagen, Projektphase ein Stück weit beendet und wo wir jetzt auch noch systematisierter vorgehen und sagen, pass auf, was bietet denn an Potenzial ein M365, was wir sowieso haben, wo wir sagen, da kommt ein Fabric mit rein als Datentool und wo wir sagen, pass auf, auch da haben wir jetzt wieder eine Grundlage geschaffen, wo wir uns dafür entschieden haben, was ist das Datentool für uns der Zukunft und gehen darüber jetzt auch mit unseren AI-Experten in den Austausch mit den Netzwerken, mit den entsprechenden Experten der jeweiligen, keine Ahnung, gab es ein HR, ein Produktionsnetzwerk, ein Supply und diskutieren dann auch Möglichkeiten, Ansätze, um die Themen zusammenzubringen. Und auf der einen Seite würde ich sagen, dann angedockt an Kernsystemen und den Möglichkeiten, die ja auch dann AI-Tools ist ja natürlich auch da, das, was da ist und was kommt. Dann auf der anderen Seite ist natürlich an einer Stelle auch spezifische AI-Lösungen, die man da nutzen kann, wo wir auch gucken, wie bringen wir das zusammen. Also man auch da keinen, ich sage, wenn es mal so Wildwuchs, ne, auch das kannst du natürlich heute herstellen, aber auch wirklich sehr bewusst dann zu identifizieren, okay, wo können wir das eigentlich nutzen, wo wir eh sagen, da sind wir lizenziert, das ist unser Commitment zu Kernsystemen und auf der anderen Seite sind das Bausteine, die das ergänzen, wie wir sonst nicht haben, dann machen wir das. Und jetzt gehen wir tatsächlich, versuchen wir das aus dem Pilotansatz, wie wir sagen, 1,5 Jahre als Push und genauso natürlich weiterhin auch dieses Befähigungsthema, das bleibt halt erstmal, ne? Weil muss man sagen, ist ja wie es immer so ist, man denkt ja, es nutzt halt schon jeder, aber die Wahrheit, wenn du auch bei 8.000 Menschen guckst, liegt halt woanders, ne? Genauso wie vor 3, 4 Jahren gesagt haben, jeder bekommt halt ein Smartphone, nutzt sein eigenes, ist total normal und jeder weiß, wie ich damit SAP Fiori S bedienen kann, um meinen Urlaubsantrag darzustellen, um meine Gehaltsabrechnung zu bekommen. Das war halt nicht so tatsächlich. Also wir sind da sehr nah zu den Menschen gegangen. Wir haben auch in den Produktionen dann Sparringspartner vor Ort, also von Produktionskollege zu Produktionskollege definiert, wo man dann sagt, du kannst jetzt, wenn du eine Frage hast mit deinem Handy, wie funktioniert das, kannst du einfach dahin gehen, weil du arbeitest eh mit dem zusammen. Und so ist halt in KI heute genauso wieder. Also nicht jeder, was man, wenn man so selbst so drauf guckt, man es viel nutzt. Das kann halt noch nicht jeder. Und wir müssen auch ein Stück weit auch da Möglichkeiten aufzeigen, aber auch wirklich Möglichkeiten trainieren. Wie nutze ich das? Und das tun wir auch gerade wieder. Und wie kriegt man das schlank hin? Das ist über Learn Nuggets, über auch Coffee Talks wieder, über Experten für M365 haben wir auch Experten ausgebildet in verschiedenen Fachbereichen, wo sich dann keine Ahnung, ein, zwei Kollegen gemeldet haben, gesagt, pass auf, habe ich Lust zu, das Wissen auch zu transportieren. Und so sind wir jetzt gerade unterwegs.
Hast du da spezielle Use Cases, die du teilen magst, irgendwie gerade die vielleicht auch für, ich sag mal, mittelständische Unternehmen irgendwie auch relevant sein könnten?
Ja, also was wir jetzt gerade auch machen, ist gerade im Customer Service zu gucken, auch wie man sagt, die Kundenbesuche, also ein aktuelles Thema, oder Besuchsprotokolle, wie kriege ich das über AI dann automatisch auch reingesprochen, wie kriege ich das zugeordnet? Wie erkenne ich auch mit Bot-Technologien zum Beispiel, welcher Mail kommt gerade von welchem Kunden ein, wen sortiere ich die schon mal zu, auch im Salesforce, wie nutze ich da Potenzial, da sind jetzt gerade im Customer Service ganz konkrete Use Cases. Genauso gibt es gerade auch im Thema Kontext Buchhaltung, wo wir uns im Kreditorenbuchhaltung auch angucken, wie kann man da AI-Lösungen nutzen, die man vorher manuell gemacht hat, Tätigkeiten wie zum Beispiel, wie gleich eine Lieferantenrechnung mit dem Lieferscheinwareneingang ab, wo sind da Gaps, wo muss ich nochmal nachhaken, das sind Lösungen, die wir gerade aus der Buchhaltungsseite uns anschauen, sind zum Beispiel, glaube ich, zwei Bereiche, überall hast du Potenzial, wo man auch sieht, da geht halt eine ganze Menge, ne, in der Interaktion und AI-Lösung, genauso Logiken auch in der Entgeltabrechnung, wo man auch häufig in der Vergangenheit hohe Prüfaufwände hatte, wo wir jetzt auch gucken, naja, x keine Ahnung, 4000 Abrechnungen in der Entgeltabrechnung in Deutschland. Auch viele Anfälligkeiten, weil der Zeitnachweis nicht passt zu den Abrechnungen. Wie passt das mit Zuschlägen? Das sind ja so klassische Themen, wo man sagen kann, wenn man da AI-Lösung hat, die Datenbasis halt stimmt, da gibt es halt viele Möglichkeiten, so dass wir durchaus ja schon an diesen verschiedenen Stellen sehr konkret jetzt halt gucken können, welche Möglichkeiten können wir denn nutzen. Und genauso, wenn du jetzt einen Copilot nimmst, einmal Richtung Meeting-Effizienz und schneidest mit, kriegst ein Protokoll, kannst es dementsprechend den Teilnehmern noch zuordnen. Jetzt sagen wir, Aufgaben, die ich heute habe, verbringe heute auch viel Zeit in Meetings, ne? Und da allein sowas rauszunehmen und zu unterstützen durch AI-Lösungen ist halt brutale Effizienz. Bis natürlich zur Kommunikationsabteilung und. Wie kann man Marketing, Grafikthematiken, all das, was AI ja schon auf einem sehr hohen Level heute kann, ja, da sind wir mittendrin und auch da bauen wir tatsächlich, und das ist, glaube ich, der sinnvolle Ansatz. Du musst in die Tiefe der Organisation und dann musst du spezifisch halt mit den Menschen diskutieren.
Naja, wo macht das Sinn? Wo macht das keinen
Damit
Sinn?
du mit dem HR-Land das HR-Thema diskutieren sollst und die Marketing-Kollegen halt wissen können, okay, wenn ich meinen Arbeitsalltag angucke. Und wir verzahnen es dann auch sehr wohl und binden es daher. Wir sind auch gerade dabei, das Thema End-to-End-Prozess und Prozessorganisation weltweit nochmal anders zu reflektieren, wo wir sagen, pass auf, auch da sehen wir Potenziale, End-to-End zu denken, Schnittstellen zu nehmen. Und sagen, da auch ist dann eigentlich auch AI und KI ein Ausläufer der Optimierung, weil eigentlich muss ich erstmal anfangen, wie sieht heute mein Prozess aus? Und da steckt auch schon eine Menge drin, da brauchst du kein KI. Da musst du einfach mal sagen, warum mache ich das heute eigentlich so? Und warum lasse ich das morgen nicht einfach weg? Und da brauche ich nichts drüberlegen oder sonstiges, wo wir auch sagen, das ist erstmal für uns euch unser Bild, wie sollte denn ein schlanker Prozess sein? Da muss ich natürlich auch mal Expertenaugen mit reinpacken, der auch sagt, pass auf, KI. Da gibt es auch folgende Möglichkeiten, einen Prozess so zu gestalten, sonst kommt man im Zweifel gar nicht drauf. Aber auch dieses Zusammenspiel zwischen End-to-End-Prozessen und KI-Lösungen ist für uns auch ein super wichtiges Element, weil manchmal, wenn man Prozess nicht drauf guckt, da hilft es halt gar nicht, irgendwas so in KI zu packen. Da kann man einfach sagen, warum tun wir das eigentlich heute so komplex und warum machen wir das nicht viel einfacher? Und das ist gerade bei uns auch ein großes Thema, wo wir für uns auch unsere fünf Kern-End-to-End-Prozesse definiert haben. Und da jetzt auch Menschen aus dann verschiedenen Ländern, verschiedenen Bereichen zusammenbringen, zu sagen, pass auf, wo stehen wir eigentlich heute? Was ist für uns ein Standardprozess? Was sind erlaubte Abweichungen? Und welche Lösungen gibt es halt daraus, ne? Und Digitalisierung, KI ist auf jeden Fall ein Element, was wir da auch mit reinpacken.
Wird ja auch, glaube ich, immer wichtiger, um einfach wettbewerbsfähig zu bleiben. So. Und ich glaube, auch da wieder Mitarbeiter mitzunehmen und denen zu sagen, hey, KI wird jetzt nicht deinen Job ersetzen, der wird einfach anders. Du hast halt dann einfach, keine Ahnung, sparst dir vielleicht pro Tag 2 Stunden ein und dafür kannst du wieder andere Tätigkeiten machen oder dann spende dein Talent da irgendwas mitmachen. Na, ist dann ja wieder auch eine ganz coole Geschichte. Nutzt ihr denn KI auch schon aktiv auch wirklich in der Produktion oder ist das noch wirklich komplett Zukunftsmusik, dass man da irgendwie gewisse Sachen automatisieren kann? Weil so klar, Robotik, ich habe da irgendwie KUKA-Roboter oder whatever, ist ja irgendwie in der Industrie recht. Glaube ich,
Ja
bei den
klar,
meisten irgendwie da, ne?
selbstfahrende Fördersysteme, sowas haben wir halt in Produktion. Da sind wir auch, also ja, Richtung Produktivität, Automatisierung ist ja schon seit Jahren ein Thema. Und da ist auch durchaus normal, effizienter zu werden. Das ist auch so Perspektive, die wir auch sehen, was vielleicht jetzt auch in der Produktion schon, eigentlich auch für die Menschen, schon Jahre, Jahrzehnte eigentlich ein kontinuierlich fortlaufendes Thema war, wird automatisierter. Kommt jetzt ja auch in den Angestelltenbereichen mit dem Thema KI plötzlich rein. Das ist auch die Perspektive, die wir da sehen. Ob da jetzt, ja, kommt mehr KI in die Produktion, aber auch allein Automatisierung, mehr Robotics, ist da eigentlich ein Standardthema und fühlt sich schon viel normaler an, glaube ich, für den einen oder anderen, als dass es jetzt gerade in den Bereichen reinkommt, wo, ja, in Angestelltenbereichen, kaufmännischen Bereichen, Vertriebsbereichen, wo das wahrscheinlich in der Geschwindigkeit auf jeden Fall nicht so war, wie das Thema Automatisierung normal war in der Produktion. Und das ist jetzt tatsächlich auch das, was auch nochmal da der große Change ist, weil sich da einfach jetzt einfach noch Aufgaben und Themen und Möglichkeiten radikal in einer anderen Geschwindigkeit verändern. Und das ist auch schon so eine Perspektive, die ich da habe. Also ich glaube, in Produktion ist es durchaus schon viel normaler, weil man es lange kennt in der Dynamik. Aber in manchen Bereichen, die jetzt kaufmännisch geprägt sind, ist es gerade schon nochmal ein brutaler Change.
Ja, wenn man überlegt, ne, also ich finde es auch total spannend. Ich habe letztens mal eine Studie gesehen, irgendwie, dass, glaube ich, sogar noch 30, 40% der Unternehmen, die einen Fax haben, auch noch regelmäßig faxen. Das muss man sich mal reinziehen, ne? Und wir sprechen dann schon über AI, aber die Frage ist dann immer ja, wie nutze ich AI? Weil nur,
ich kenne das immer nur aus dem Gesundheitswesen. Du kannst du mal einen Fax schicken, ist ja, wie soll ich das machen?
Ja, das ist schon irgendwie.
Ich kann dir eine WhatsApp schicken, eine Mail oder frag mich nicht.
Ja.
Das ist verrückt.
Ja. Und je nachdem, in welcher Bubble man ist oder in welchem Bereich in der Branche, ist es halt immer komplett anders, ne? Klar, Ärzte oder so, super oldschool, ne? Also, ja, und das merken wir selber manchmal auch, ne? Wenn man dann kann, dann man arbeitet irgendwie was aus, man schickt das per Mail zu und man kann dann ja dementsprechend in dem Dokument zum Beispiel, wenn es jetzt um einen Werbetext geht, kann man ja einfach einen Kommentar schreiben und dann Dinge einfach ergänzen oder sagen, hier, das hätten wir gerne optimiert oder anders formuliert. Nein, es wird dann ausgedruckt, werden dann handschriftliche Notizen dran gemacht.
Ja.
Und dann geht das nochmal zum Geschäftsführer, dann macht es gleich auch nochmal, dann wird es eingescannt und uns wieder zugeschickt, wir können es dann noch nicht mal lesen.
Das ist spannend.
Ne? Also alles schon erlebt, ne? Und das ist dann echt immer, da kann man ja mit AI heutzutage extrem viel machen oder auch im HR, ne? Vorscreening von irgendwelchen Bewerbungs- oder CVs.
Ja, absolut.
Da kann ich ja so viel Zeit sparen, weil wenn ich mir überlege, dass ich mir das damals alles manuell durchgeguckt habe, vielleicht noch geguckt habe, ja, wie viele Rechtschreibfehler hat er denn, kann ich alles von der AI machen lassen, dann habe ich schon ein Ergebnis und weiß schon, der hat 20 Rechtschreibfehler, dann brauche ich mir den gar nicht weiter angucken.
Analyse-Themen, Controlling-seitig, wenn man über Excel-Charts guckt, auch das bietet ja heute schon so ein Copilot-Tool als integriert in der M365-Landschaft. Das ist schon an Möglichkeiten schon massiv. Das erlebe ich selbst auch. Ich nutze dann auch gerade ein Copilot-Element auch schon sehr intensiv. Oder da auch mal ich als Wissensbasis, wo das an eigenen internen Daten zu gucken, was sind da die Informationsquellen, die ernsthaft und dann im Web und daraus gemeinsam Analysen, Ableitungen zu fahren. Ja. Immense Zeitersparnis, immenses Potenzial.
Ja, 100%
echt. Personal Assistant, bis dann irgendwann das Thema Agentic AI kommt, was dann die nächste Stufe ist, die wir sowieso noch gar nicht jeder greifen können, was da noch an Möglichkeiten entsteht, wenn dann die Prozessautomatisierung auch darüber noch immer mehr gesteuert wird und sind wir jetzt ja auch nicht mehr weit von entfernt.
Nee. Wie siehst du denn das generell vielleicht, also vom Ausblick bei Hettich, also wird Produktion dann irgendwann auch mal komplett, keine Ahnung, ich sag mal Roboter, AI gesteuert oder wie siehst du es bisher? Weil, weißt du, wie ist so die Aufteilung zwischen, ich sag mal, Produktionsmitarbeiteranteil zu Verwaltung sozusagen, wie sich das entwickelt?
Ja, also ich glaube, es entwickelt sich in beiden Bereichen durchaus erstmal mit dem Potenzial schon reduzierend. Das ist schon erstmal, glaube ich, schon auch das ehrliche Bild, was man sagen muss. Also auch in Bereichen, vielleicht ja auch in Produktionen, wenn die Robotics noch mehr kommt, wo wir jetzt ja auch noch gar nicht wissen, die Elon Musk und wie sie alle heißen und gerade die chinesischen Anbieter, das ist schon so langsam, ja gut, die Humaninen sind, glaube ich, teilweise noch nicht auf dem Level, dass es so flächendeckend eingesetzt wird. Aber wenn das kommt, wird das sicherlich auch ein großes Thema werden, wo man da überlegen muss, was heißt das für die Anzahl an Menschen. Und ja, in Verwaltungsbereichen sind es halt natürlich KI als Potenzial, dass ich schon glaube, zwei Richtungen. Ich glaube, in Summe in einigen Unternehmen und schon je nach Wachstum natürlich, aber auf dem heutigen Wachstum bleiben würde, würde ich sagen, die Tendenz braucht man schon weniger Menschen. Und auf der anderen Seite muss man irgendwann sicherlich auch businessseitig jetzt auch die spannende Frage, wie auch die großen Tech-Unternehmen irgendwann das Thema monetarisieren. Und die investieren ja Milliarden wirklich ohne Ende. Und am Ende kommt es ja irgendwie, wollen sie natürlich auch als Geschäftsführer wieder Geld verdienen. Und das wird dann auch mal die spannende Frage, wie teuer wird das dann? Und dann muss ich am Ende des Tages wahrscheinlich wieder in Relation wie ich nochmal dann wieder andersrum denken, oder es geht jetzt runter, weil es viel günstiger. Am Ende wird das aber auch eine Business-Case-Entscheidung sein, welche Themen sind dann wirklich viel günstiger und welche ist der Mensch dann neben dem Faktor, sowieso noch Themen geben wird, die dann der Mensch machen kann. Und ich glaube, das ist schon auch nach vorne raus wird das eine ganz spannende Thematik. Was ist vielleicht auch kurzfristig in 1, 2 Jahren und wie sieht es dann in 3 bis 5 Jahren aus? Weil ich glaube, die Geschwindigkeit und das ist die Dynamik, das ist ja, das wird unfassbar hoch.
Ja, wird sich extrem viel tun. Und das finde ich jetzt ja schon in den letzten 10 bis 15 Jahren ja auch so, das, was wir unseren Kunden ja auch immer sagen oder was man, finde ich, in der Industrie auch stark merkt, dass die, dadurch, dass sich so schnell was geändert hat und China uns einfach auch schon überholt hat, wo manche Städte wirklich ja schon komplett autonom, da die Autos rumfahren, Roboter rumlaufen und das kann man sich in Deutschland noch gar nicht vorstellen, weil allein, ich fahre über der Autobahn, ich habe keinen Empfang, so, ne, letztens ein Kumpel war irgendwie in Albanien, irgendwo auf dem Berg, auf 3000 Meter, keine Ahnung, hatte besseren Empfang als seine Freundin in Köln, als sie gecallt haben, ne, also all solche Themen fände ich immer total spannend und dann zu sehen, also deshalb so spannend zu sehen, wo es dann wirklich mal die Reise hingeht mit AI und allem, da ist echt noch
wird schon viel Veränderung passieren. Ja,
viel Potenzial, glaube ich, extrem. Gerade in Deutschland, weil wir uns, glaube ich, die letzten Jahre so ein bisschen ausgeruht haben, weil ne, Made in Germany lief ja immer. Vor Corona lief eh alles, während Corona ja bei den meisten auch noch. Da wurde geboomt und jetzt ist dann so ein bisschen, wo es bergab geht. Von daher spannende Zeiten gerade.
Ja, sind wir halt als Veränderung als Land auch Also ich glaube, das Unternehmen ist dann immer ein Teil des Landes, aber das, ja, Land und Gesellschaft, wahrscheinlich ist es genau das sogar.
Jetzt seid ihr ja auch ein sehr, sehr großer Arbeitgeber, nicht nur in der Region, ja deutschlandweit, weltweit. Ihr bildet ja auch, ja, ich glaube, circa 180 Azubis ja pro Jahr auch aus, ne? Oder habt irgendwie insgesamt 180 Azubis.
Genau. Ja.
Was sind so eure, so, ich würde mal sagen, keine Ahnung, vielleicht drei Geheimnisse, fünf Geheimnisse, wie ihr es immer hinkriegt, dann die auch vor allen Dingen voll zu kriegen, weil, ne, jedem ist bekannt, Fachkräftemangel und ich sag mal, Azubis zu gewinnen für gerade vielleicht auch für handwerkliche Berufe, technische Berufe ist ja dann oft auch schwierig dann zu finden und vor allen Dingen dann auch zu motivieren, da sich zu bewerben.
Also auf jeden Fall, ja, gutes Marketing und gutes Recruiting ist auf jeden Fall ein wichtiges Element, wo man nah an den Schülern sein muss. Und ich glaube, da ist es tatsächlich die Parallelität, nicht nur das Digitale, wo sich die junge Generation drin befindet, das ist gut und da machen wir eine Menge und ja, ausschließlich über unsere Azubis zu DNA kommen, wo ein TikTok-Kanal, ein Instagram-Kanal, wo die in deren Sprache, in deren Zielgruppe kommunizieren und die Ansprache machen. Und auf der anderen Seite sehen wir halt auch, dass es super wichtig ist, gute Schulkooperationen zu haben, wo man auch nah dran kommt, wo wir auch dann aber auch die Schüler zu uns holen, durch Infotage, durch Ostercamp, durch Herbstcamps, wo man direkt im Dialog ist und ein Gefühl dafür gibt, auch gerade, ja, und sind auch 180 Azubis, davon sind 80, 85% technisch geprägt, die dann wirklich an der Werkbank erstmal sitzen und arbeiten und das lernen. Und da muss man denen auch ein bisschen dann Steigeruch geben, würde ich mal so beschreiben, wo man sagt, wie fühlt sich das eigentlich auch an, da zu sein, das zu spüren, das zu riechen, nehmen wir es übersäuen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, aber auch beides halt, ne? Auf den digitalen Online-Medien stark und präsent zu sein und auf der anderen Seite dann aber auch vor Ort. Und ganz viel, was wir auch machen, was wir auch merken, natürlich auch integrier die Auszubildenden, weil das ist das Authentische am Ende des Tages, weil auch das tun wir für die Marketingkanäle, sind die verantwortlich. Im Recruiting-Prozess haben wir immer einen erfahrenen Ausbilder, einen Azubi, die das Recruiting durchführen, die am Ende auch die Entscheidung treffen.
Cool.
Und wir genauso sagen wir als Azubi, als Endelement, geh als Azubi zurück zu einer Schule, bewirb du hättest. Da schicken wir keinen Ausbilder sonstiges mit. Und da merken wir halt auch, dass da die Barriere, manchmal, wir sprechen da ja dann über 15-, 16-Jährige und dann auch, ja, wie viel Respekt habe ich dann? Wie viele Fragen stelle ich? Das ist ungewohnt. Das merken wir halt auch schon. Naja, wenn du mit jemandem sprichst, der gerade 17, 18 ist im ersten oder zweiten Ausbildungsjahr, ist halt einfach die Distanz viel kürzer. Und da mal mit dem zu sprechen, von denen dazu, wie es ehrlich zu hören, wie fühlt sich's denn an? Und wie ist es denn gerade bei euch? Und da kreativ zu sein und auch Marketing, Recruiting und auf der anderen Seite auch, ja, passende Benefits zu gestalten. Auch sowas muss man halt überlegen, was zieht an. Was wir jetzt neu machen werden, ist halt eine Fahrschulkooperation, ist unser neuestes Projekt, wo wir Fahrschulen gewonnen haben, wo wir sagen, pass auf, zwei Win-Win, unser Ansatz, zwei Benefits. Du bietest erstmal günstige Konditionen an, dadurch ziehen wir mehr ran. Wir haben ja schon ein Portfolio an Menschen, die genau in dem Alter sind. Und auch den Azubis auch sagen, du kriegst bessere Preise. Und auf der anderen Seite ist der Theorieunterricht bei uns. Und wir machen es dir so einfach wie möglich. Also da auch so ein Portfolio. Vielleicht nur gerade drauf, weil es tatsächlich unser aktuellstes Projekt ist, was wir nächste Woche kommunizieren. Und da an den Zielgruppen zu sein und dann auch tatsächlich darzustellen, was macht es besonders, bei uns eine Ausbildung zu machen. Neben dem, würde ich sagen, grundsätzlichen Anspruch, dass wir einen guten Industriemechaniker, guten Mechatroniker, guten Wirtschaftsinformatiker ausbilden, dass wir auch darüber hinaus sagen, bei uns hast du auch die Möglichkeit, sofern du dann auch willst, dich sehr unternehmerisch einzubringen. Weil wir auch in der Education Academy damals schon gesagt haben, als eine DNA ist halt, wir sind ein Unternehmen mit 180 Menschen. Davon sind 90% Azubis und wir haben nur 14 feste Mitarbeiter. Das sind Aus- und Weiterbildung. Und die sind dafür verantwortlich, auch dieses Unternehmen zu steuern. Und so haben wir verschiedene Arbeitsgruppen, bis zu 10, Social Media, interne Kommunikation, Marketing, Recruiting, Eventmanagement, E-Sports war mal ein Thema. Aber auch dann mit der Möglichkeit, Marketing, Social Media Themen auch für die Gruppe zu unterstützen, für das wirklich Produktmarketing, also ganz divers, dich unternehmerisch einzubringen, Verantwortung zu übernehmen, Recruiting in dem Circle mitzuarbeiten, Auftragsausbildung zu gestalten, wo wir auch Ausbildungselemente für andere Unternehmen anbieten und dazu, wie es von Unternehmen zu uns kommen und das konzeptionell zu entwickeln. Es gibt einen Strategie-Circle, wo die Azubis, die sagen, Bock, jetzt komm, ich gehe ganz weit raus, ich möchte mal ein bisschen Management-Gespür dafür zu kriegen. Und das geht auch ganz gut auf. Da merkst du halt immer, das ist interessengesteuert. Du hast halt Menschen, die sagen, pass auf, ich möchte gar nicht so viel machen. Ich möchte oder in Berufsinfotagen die Bratwurst am Grill grillen. Das ist auch völlig fein. Also wir erwarten halt schon, dass man mitmacht, sich einbringt. Aber wir warten jetzt nicht, dass jeder auch da wieder stärker orientiert sagt, du musst unbedingt in 3 Zirkeln sein und die müssen eher strategisch klar sein und sagen, pass auf, das braucht es halt gar nicht. Und am Ende finden wir auch so eine gute Normalverteilung, die sich daraus ergibt. Da sind ein paar Menschen, die haben auch den Spirit und den Drive, das zu tun. Und da setzen wir halt ganz viel auf Eigenverantwortung. Genau sagen, Auslandseinsätze, wir machen das halt möglich, dass ihr das machen könnt. Wir bauen euch die Brücke an unseren Standorten. Dann bist du aber ein Stück, weil wir bieten die Ansprechpartner, dann bist du auch selbstverantwortlich, das zu organisieren. Du kriegst den Rahmen, um da auch dran zu wachsen, sich zu entwickeln. Und genauso, dass wir dann sagen, nach der Ausbildung finden wir dann neben den klassischen Wegen durchaus auch für diejenigen, die sagen, boah, jetzt habe ich schon so viel gemacht und mich unternehmerisch eingebracht. Da finden wir auch schon durchaus sehr individuelle Lösungen danach. Also das sind vielleicht nicht die klassischen Einstiegsbereiche, sondern ganz besondere. Und auch das ist tatsächlich, was wir dann daraus machen, weil wir auch sehen, für die 2, 3, sagen wir mal, Top-Talents hier Jahrgang brauchst du auch das, wenn du die halten willst. Weil die ansonsten schon dann runterfallen, wenn du sagst, jetzt habe ich die dafür ausgebildet, jetzt müssen die das machen. Aber auch das geht halt ganz gut auf, weil das halt auch nicht alle betrifft.
Wie sind ja damals auf die Idee gekommen, dann auch diese Education Academy zu gründen?
Ja, tatsächlich aus dem auch Druck, dass wir gesagt haben, wie bleiben wir attraktiv? Demografischer Wandel. Das Grundpotenzial an jungen Menschen nimmt ab. Also im Kreis Herford mit der Größe, nichtsdestotrotz gibt es da schon in Ostwestfalen einen Wettbewerb. Wir haben viele große Player. Wir haben auch durchaus kleine Player, die dann manchmal auch natürlich attraktiv sind, solche Elemente wie bei uns, musst du in der Produktion, wenn du da bleibst, halt Schichtarbeiten machen. Bei uns musst du es nicht, also bist du in diversen Wettbewerben. Und dass wir dafür uns schon überlegt haben, wie finden wir ein gutes Modell, was uns auch differenziert. Das ist so die eine Perspektive, wo wir anders sind und das auch verkaufen können. Und auf der anderen Seite auch, was auch schon relativ frühzeitig unsere Kultur fördert und erlebbar macht. Relativ schnell auf Vertrauen, Eigenverantwortung, du kannst mitmachen gehen. Dann prägen wir diese DNA ja schon bei unseren Jüngsten. Und im besten Fall, wenn die rausgehen, prägen die das weiter. Und vielleicht auch viele Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen, Dinge anders zu machen. Und so war das unser Ansatz damals, wo wir sehr überlegt haben, wie machen wir das, wie gehen wir das vor. Und uns dann auch bewusst entschieden zu haben, wir gründen das jetzt nicht irgendwo rein und da schieben wir es zusammen, sondern bewusst gesagt haben, wir machen eine eigene Gesellschaft draus, wir gehen in einen eigenen Rahmen und definieren darüber auch Verantwortung. Und da bin ich auch als formeller eingetragener Geschäftsführer nur der Rahmengeber, ne? Also drin gestalten und managen und alles weiter, was dann braucht, das müssen die Menschen machen. Und da sind halt ganz, ganz viele Junge, weil bei 180 haben wir ja oder 90 haben wir ja gar nicht so viel Erfahrene.
Ja, schon sehr spannend irgendwie, ne? Das auch so zu sehen, dass man denen wirklich direkt sehr, sehr viel Verantwortung gibt. Ich glaube, dann blühen die auch nochmal mehr auf, ne? Weil die oft ja dann aus dem Schulalltag kommen, da wird man dann so eine Rolle reingedrängt, jetzt hast du ja die Fächer, du musst sie machen, liest das Buch und mach das und jetzt könnt ihr sich so ein bisschen mehr entfalten, eigene Ideen reinbringen, auch Verantwortung übernehmen. Finde ich schon sehr, sehr stark. Was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, ein mittelständisches Unternehmen bin, vielleicht 30 Mitarbeiter, 50, 150. Was würdest du denen empfehlen, was die tun können, um die Zielgruppe noch besser abzuholen? Also jetzt würdest du eigentlich theoretisch der Konkurrenz Tipps geben, aber ihr habt ja auch einen gewissen Namen in der Region und habt ja auch, glaube ich, keine Probleme, genügend Azubis zu kriegen. Aber es gibt ja genügend andere Unternehmen, die es echt, ich sag mal, schwierig haben, da junge Leute für sich zu begeistern. Was würdest du sagen, wäre so der erste Step vielleicht, was die machen sollten, um einfach attraktiver zu werden, um da auch die richtige Zielgruppe vielleicht anzusprechen?
Erstmal sich authentisch präsentieren. Und ich glaube schon tatsächlich in der Sprache der Generation und da auch den Mut haben, deinen eigenen Azubis, die da sind, da mehr Raum und Verantwortung zu geben. Weil wer spricht am besten die Sprache der Generation und kann davon überzeugen und geht im Zweifel auch raus am Wochenende mit seinen Freunden und sagt, pass auf, ist cool bei mir, weil. Und das sind in dem Sinne die größten, besten Multiplikatoren. Ich glaube, da auch noch mehr. Und da auch zu vertrauen. Also als wir solche Themen gemacht haben, wie einen TikTok-Circle neu zu gründen, da gab es erstmal schon ganz viele Fragen, oh, können die das und wie viel Rahmen brauchen die und nicht, dass sie da irgendwas reinposten, was sie überhaupt nicht vertreten können. Das ist ganz anders, wenn du das heute anguckst, dann gucken wir die Videos an. Das ist jetzt auch weit ab von meiner Generation, ich würde die nicht so drehen. Aber da würden sie bei mir auch sagen, das spricht die auch nicht an. Aber da erstmal die Offenheit, da gab es am Anfang schon viele Diskussionen und ich habe auch gesagt, wir lassen die machen. Und ich habe denen auch gesagt, ihr habt meinen vollen Support, meine volle Rückendeckung. Wenn ihr in bunte Diskussionen kommt, dann sagt mir Bescheid, dann diskutiere ich das irgendwie für euch mit aus. Aber da mutig zu sein und sagen, wir machen das dann. Und da haben wir es auch genannt, das ist halt Hettich Ausbildung, der Kanal, der heißt. Das ist halt nicht Hettich und mit dem, wofür wir stehen, mit unserer Produktwelt. Das ist halt anders, aber ganz spezifisch. Und ich glaube, da muss man halt schon gucken, wie ich da auch mutig bin und auch diese Dinge zulasse, die man zulassen muss. Weil ich glaube, wenn man die Generation ansprechen will, da muss man halt anders überzeugen und da muss man auch in deren Sprache, in deren Perspektive und in denen, was ist denen wichtig, agieren. Und dann und darüber hinaus natürlich, ja, glaube ich, auch der Ruf, du kriegst eine gute Ausbildung, das Selbstverständnis, das auf jeden Fall, das machen viele, aber ich glaube erstmal, dies bekannter werden und auch unterschiedlichste Wege zu gehen. Und für mich schon in der Kombi, das habe ich auch gelernt, war dann ja aus, ich war viel auf physischen Messen, dann kam Corona, da ging gar nichts mehr, dann war alles digital, Recruiting, Marketing. Und da habe ich für mich auch selber schon überlegt, ah, brauchst du das wirklich hier, die Schulmessen? Und ist das eigentlich, machen wir das da vorne raus noch oder lassen wir das sein? Und ich glaube jetzt so danach kann man sagen, es braucht halt beides. Ne? Auch da der persönliche Dialog, um auch den Fit zu finden. Ne? Passt der dann wirklich auch zu uns? Da braucht es auch beides. Das ist nur aufs Digitale. Wir kombinieren jetzt auch so im Recruiting beide Elemente, aber auch mal vor Ort und das braucht man, glaube ich, auch.
Ja, passt. Ist ja so ein bisschen wie im Vertrieb auch, ne? Da brauchst du eigentlich auch beides, ne? Keine Ahnung, das kennst du ja.
Total richtig.
Man schickt mal was zu, dann telefoniert man noch mit denen, dann hat man nochmal wieder einen Kontaktpunkt über LinkedIn oder, keine Ahnung, verschiedenste Kanäle einfach gut gestreut und dann hat man da dementsprechend dann den besten Impact am Ende, ne?
Auf jeden Fall.
Ja, und gerade da ist auch, glaube ich, wichtig so, also wie gesagt, das Authentische ist super wichtig und vor allen Dingen auch mal rüberbringen und zeigen, was mache ich denn überhaupt in dem Beruf, weil, sind wir mal ganz ehrlich, es gibt ja auch so Berufe wie Kunststoff- und Kautschuktechnologen. Das kennt ja kein 16-Jähriger oder 17-Jähriger oder 18-Jähriger. Also das heißt, die haben ja auch extrem Probleme. Was mache ich in dem Beruf? Ich kann mit dem Begriff gar nichts anfangen. Das ist genau wie Zerspannungsmechaniker. Da denken vielleicht, das hat irgendwas mit Spannung zu tun. Das ist ja was ganz anderes so. Und das, da glaube ich, das haben wir bei unseren Kunden gemerkt, auch einfach viel auf Bewegtbild zu setzen und dann wirklich zu zeigen, hey, das machst du in dem Beruf, das sind deine Tätigkeiten, so ist auch irgendwie vielleicht das Team, du stehst da an einer Maschine und du hast auch Schichten, ja, oder du hast auch die und die Benefits, whatever it is, weil, wie du schon gesagt hast, Schichten sind nicht unbedingt sexy, so, ist wie ein LKW-Fahrer, der dann vielleicht Fernverkehr fährt und dann irgendwie noch am Wochenende auch unterwegs ist und seine ganze Family nicht sieht, ähnliches Thema, ne, oder Reisebereitschaft bei so Servicetechnikern und das dann halt richtig zu verpacken, dass man irgendwie authentisch zeigt, wie ist es wirklich, wie ist vor allen Dingen auch das Team, weil das spielt ja auch sehr, sehr viel mit rein und dann darüber dann die Zielgruppe richtig ja, anzusprechen.
Und das muss man machen und so war, glaube ich, vorgestern auch Elternabend, das hat jetzt Azubis dann da durchgeführt.
War cool.
Und das war auch spannend, wir hatten vorher noch der Ausbilder der gesagt, das war Wahnsinn, wie die da oben standen und als einer im letzten Ausbildungsjahr auch in der Entwicklungskurve, den wir auch haben machen lassen, der gestaltet hat, der selber auch wollte. Das war so wie ein Profi, ne? Das ist verrückt,
ja. Ja, krass. Ja. Ja, nicht schlecht. Jetzt haben wir zum Ende der Folge haben wir immer so eine recht spannende Frage. Also wenn jetzt mal angenommen, wir würden jetzt dein gesamtes Gehirn löschen, außer drei Weisheiten, Tipps, Strategien, Mindset-Themen, die du dir selber mitgeben könntest. Was wären das für drei Punkte, die du mitgeben könntest in Richtung, wie stelle ich vielleicht mein Unternehmen in die Zukunft nachhaltig, langfristig auf? Was wären das vielleicht für drei Punkte, die du dir selber mitgeben würdest?
Stell das Unternehmen flexibel auf. Das wäre das Erste. Offen für neue Wege und Lösungen, wie zum Beispiel AI, Robotics. Und dann die Menschenkomponente, empathisch, authentisch und mit den Menschen im Dialog sein. Das wären so drei Elemente, die ich mitgeben würde.
Dann mal nochmal eine persönliche Frage, was mich interessiert. Also du bist jetzt ja Geschäftsführer bei zwei, Entities, also zwei Organisationen von Hettich. Dann bist du noch im Fachbeirat bei der Fachhochschule und ja noch auch ehrenamtlich irgendwie unterwegs. Also wie packst du das alles zeitig zueinander? Weil du musst ja auch noch irgendwie ein bisschen Privatleben haben und auch mal abschalten.
Das ist schon viel und eine Challenge, also sich da selbst zu organisieren und ein Stück weit auch Resilienz ist da wichtig. Und das habe ich irgendwie mit in meinen persönlichen Köcher gekriegt. Das kann ich ganz gut.
Aber wie machst du das dann? Gehst du dann, keine Ahnung, ich kenn's, man geht irgendwie in eine Sauna, man meditiert oder man verbringt irgendwie Zeit mit Family oder was sind so deine Ruhe?
Ja, bei mir ist schon auch die Family, drei Kids. Und bist du die Jungs sind Fußballer, ich selber auch. Also auch da als Hobby, ich spiele, kick dann auch immer noch alte Herren, so heißt es dann ja irgendwann, wenn dann älter wird. Aber da kicke ich auch mit meinen Freunden noch, die ich kenne, seitdem ich sechs bin, den bin ich auf dem Fußballplatz. Mit den Jungs bin ich auch am Fußballplatz was anderes mit Family und das ist tatsächlich dann so Zeit, mit der Familie, ja, mit Freunden zu verbringen und da auch wirklich abzuschalten. Und dann durchaus ist sowas dann auch möglich bei flexibler Arbeitszeit, dass man schon mal sagt, keine Ahnung, dann gehe ich zu der Zeit, wenn da mal Privates mit der Kleinen irgendwie Event X ist, dann gehst du halt mal eine Stunde oder zwei raus und kannst dich danach noch an den Rechner setzen. Und da ist bei mir halt ganz gut, dass ich das abschalten kann. Ich könnte jetzt auch sagen, ich gehe dann halt irgendwie um die Uhrzeit raus, dann ist jetzt Familie und privat Und dann kann ich danach wieder umswitchen und kann trotzdem gut pennen. Und ich glaube, das ist halt auch immer wichtig, wenn man echt viel auf der Agenda und hat, wie kommt man da runter und wie nutzt man die Zeit dann bewusst und qualitätsheim. Und sich aber immer auch wieder zu vor Augen führen, dass man das auch tun muss. Und dass man auch gesagt, jetzt ist auch mal, hätte ich Zeit zu Ende und jetzt gehe ich auch dann mal raus und mach was mit der Familie. Das bewusst machen, da darf man sich manchmal auch ein paar auf die Schulter und sagen, ja, mach jetzt mal.
Ja, man hat halt immer so viele Themen im Kopf und so viele Ideen, die man halt noch umsetzen könnte, aber da muss man sich auch irgendwann mal bremsen, weil sonst hat man wirklich irgendwann Burnout oder kommt gar nicht mehr klar, ne? Also vielen Dank, dass du auf jeden Fall da warst, sehr spannende Themen heute. Und ich würde sagen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht noch mehr über Lars, über Hettich oder so wissen möchten, können sich natürlich gerne über LinkedIn direkt an Lars wenden oder sich vielleicht auch bewerben möchten natürlich. Also hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an, gerade wenn man irgendwie eine Ausbildung anstreben möchte. Ansonsten gerne bei uns melden in Richtung Marketing, Neukundengewinnung oder auch Recruiting. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge.
Vielen Dank.
Planbares Wachstum mit Indumera. Sichern Sie sich jetzt Ihr unverbindliches Erstgespräch.